Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast da und wir sprechen auch nicht zum ersten Mal, denn mein Gast war auch schon mal in meinem zweiten Buch. Da habe ich sie auch schon interviewt rund um das Thema Finanzen und Selbstwert und darüber sprechen wir heute auch. Bei mir ist heute die liebe Milka Lof-Fernandes. Hallo und herzlich willkommen.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist, weil ich habe so viele Fragen an dich mitgebracht. Und die erste Frage, die ich aber habe, wir haben uns, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr auf der Straße getroffen, weil wir sind quasi Nachbarinnen. Und als wir das erste Mal gesprochen haben, du hast noch in Amsterdam gelebt. Deswegen, was ich mich frage, wie war eigentlich der Kulturschock für dich, aus einer der coolsten Städte Europas in eigentlich die spießigste Stadt Deutschlands zu ziehen?
Ich habe vorher in Nürnberg gewohnt. Ich weiß nicht, ob München wirklich die spießigste Stadt ist. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich finde, ein bisschen Spießertum ist total gesund. Und das macht das Ganze auch lebenswert tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was man mit diesem Wort Spießer immer so hat. Also ich bin brutaler Spießer. Mein Mann sagt immer, mein Gott, ich wusste gar nicht, was ich heirate, bevor ich es geheiratet habe. So, weil ich das sehr schätze, wenn die Sachen so bleiben, wie sie sind. Und das habe ich jetzt wahrscheinlich falsch ausgedrückt, aber wenn ein paar Sachen sehr berechenbar sind, vor allen Dingen mit Familie. Ich weiß, ich kann die Kinder hier auf die Straße schicken und muss mir keine Sorgen machen, dass sie heil in die Schule kommen und wieder zurück. Und das war in Amsterdam wirklich nicht so. Da ist sehr viel Fluktuation, da ist sehr viel Leben. Das ist großartig und bereichernd und anregend. Aber nach jeder Anregung ist ein bisschen Unaufregung auch mal wieder gut. Und deswegen ist es, glaube ich, immer so das gute Mittel. Was noch dazu kommt in München, ist tatsächlich die Tatsache, dass es hier ganz aufregende Leute gibt, finde ich. Also es gibt wirklich so ganz spannende Charaktere, die findest du in Amsterdam zwar auch, aber da gehen sie unter, weil das so an der Tagesordnung ist.
Wie in Berlin.
Wie in Berlin zum Beispiel, genau. Und hier ist es tatsächlich so, dass du Menschen siehst, die einfach total toll schrullig alt geworden sind. And I love it.
Sehr schön. Also es ist spießig, aber es ist auch sicher, das stimmt. Das gefällt mir auch in München, deswegen fühle ich mich hier auch so wohl. Ich will mal so ein bisschen eine kleine Rückreise mit dir machen zu den Anfängen, weil ich kenne dich halt aus dem Fernsehen. Du warst bei mir jeden Tag auf der Mattscheibe, wenn ich von der Schule nach Hause kam, dann immer als erstes Viva angemacht und dann warst auf du da. Das war ja quasi so dein erster Job, den du dann, glaube ich, mit 17 hattest, oder?
Naja, ich hatte vorher schon andere Jobs. Ich habe angefangen mit 12, glaube ich, zu heiraten, weil ich das mit dem Taschengeld meinen Eltern immer nicht antun wollte. Und habe ich heiraten gesagt?
Ja, zu arbeiten.
Ja, sorry, zu arbeiten wollte ich. Und dann war ich, glaube ich, mein erster Job war Apothekenbote. Da bin ich mit dem Fahrrad durch Wind und Wetter, Regen und alles durch Hamburg gegurkt und habe Erwachsenenwindeln verfrachtet. Dann, was war das andere? Ah ja, genau. Und dann war ich irgendwann, als ich alt genug war, in einem Café. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Bäckerei, Konditorei, Café. Dann, was habe ich
auch? Ich finde, man lernt also auch so viel, ne, wenn man so in der Gaststätte, in der Gastwirtschaft arbeitet.
Ich lieb's bis heute. Also das war so ein Ding, das hat mir total, also wirklich, das hat mir einfach voll viel gegeben. Auch Frau Jakobs bin ich auf ewig dankbar. Ich habe einfach total, ich war Go-Go-Tänzerin in einer kurzen Zeit. Das war allerdings ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber war das vor oder nach Viva?
Das war vor Viva, ja genau. Nee, da war ich noch sehr jung.
Ich wollte gerade sagen,
das war so graubereit. Meine Eltern haben es mir erlaubt. Also meine Mutter meinte so, naja, mach das mal, weil wenn ich es dir nicht erlaube, dann machst du es ja trotzdem. Mhm. Und damit hatte sie recht. Und dann meinte sie auch noch, und dann weiß ich wenigstens, wo du bist. Mhm. So. Und ganz ehrlich, sicherer konnte ich nicht weggehen. Mhm. Also es war, du hast ja nichts getrunken, du warst nie alleine. Da war immer ein Bodyguard irgendwie mit, wenn du irgendwo hingelatscht bist. Und ich wollte ja nur tanzen. Das war ja mein einziges Interesse. Und damit war das eigentlich ganz cool. Das war nur so, dass ich es dann doch nicht aufregend genug fand. Und dann habe ich relativ schnell wieder aufgehört. Und irgendwann bin ich dann bei Viva gelandet. Und dann war das mein erster richtiger Stable-Job nach oder noch im Ende meiner Schulzeit.
Ihr wart ja auch alle so super jung damals. Also du hast ja mit 17 angefangen und dann so das erste richtige, ich sag mal jetzt mal, Gehalt verdient, regelmäßig und so weiter. Man denkt sich immer, beim Fernsehen, da verdient man ja so wahnsinnig viel. Seid ihr dann auch so wahnsinnig jung, wahnsinnig reich geworden damals oder wie war das?
Nee, also Oliver Pocher hat das, glaube ich, irgendwann mal in einem Podcast schon gesagt. Wir haben gar nicht viel verdient. Also das war, also eigentlich, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, dann wurde man da ein bisschen ausgenutzt in seiner Jugend. Und dann wurde auch immer gesagt, naja, aber wir geben euch ja Reichweite, ne? Mhm. Wir geben euch ja die Kamera so. Und damit wurde das dann so ein bisschen verargumentiert. Und dadurch, dass wir ja alle gedacht haben, ey Mann, das ist total cool und yeah und wir sind bei Viva und Fernsehen und wuhuhu, you know, man nimmt, was man kriegen kann, so, ne? Also so war das vor allen Dingen Anfang. Später hat sich das dann irgendwie sukzessive verbessert, aber das Viva-Gehalt, das war vernachlässigenswert. Also es war immer noch viel für das erste Gehalt, es war gut. Aber das war jetzt nichts irgendwie, womit man ein Imperium hätte aufbauen können. Mhm.
Hat ja auch was mit dem Thema Selbstwert zu tun, ne? Für was stehe ich morgens auf und was will ich haben und so weiter. Dazu kommen wir auch noch, weil dein Buch, das handelt ja auch von dem Thema. Aber was mich noch interessieren würde, wie war denn das für dich dann, das erste größere Gehalt zu verdienen? Hast du direkt alles ausgegeben oder bist du dann auch sparsam umgegangen? Wie ist so dein Konsumverhalten damals gewesen damit?
Ich bin sowieso kein großes Konsumkind. Mhm. Ich liebe Mode. Mhm. So. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Also ich gebe sehr viel Geld aus, verhältnismäßig, für Klamotten. Aber ich bin immer noch nicht so, dass ich sage, okay, ich kann's, also ich hau alles irgendwie so auf den Kopf. Das war noch nie so und das wäre auch noch nie so gewesen. Aber ich hatte auch keine großartige Consciousness, wenn es zu Geld und Ausgeben und so weiter kommen sollte. Das heißt, ich habe nichts verschwendet, so, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich es bestmöglich eingesetzt hätte. Mhm. Das war eigentlich so mein größter Fehler in der Zeit, dass ich einfach nicht wusste, okay, was machst du jetzt irgendwie mit Geld? So. Das hat sich später erst, also sehr viel später erst zum Glück geändert, aber trotzdem war das eigentlich so mein biggest miss. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich es mir vorhalten hätte können, weil das war damals nicht so. Wir haben alle nicht so gedacht. Irgendwie vom Ding her hat man gedacht, okay, Medienbranche is always gonna look toll. Also hier geht's immer weiter.
Mhm. Aber haben deine Eltern dir den Umgang mit Geld früh beigebracht? Oder weil viele, die auch dann, sage ich jetzt mal, das erste Geld verdienen, sind ja genau vor dieser Situation, egal ob jetzt in der Medienbranche oder im ersten Job, dass ich denke, okay, was mache ich jetzt eigentlich damit? Wie viel darf ich davon ausgeben? Muss ich was sparen? Dass man ja auch oft so überfordert ist. Hattest du das damals auch oder hattest du von deinem Elternhaus irgendwie auch schon so ein paar Regeln mitbekommen?
Mhm. Da gibt es zwei Aspekte. Zum einen meine Eltern, und das will ich ihnen nicht vorhalten, weil sie haben alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber meine Eltern sind Arbeiter gewesen. Mein Vater hat am Hafen gearbeitet. Der ist gut mit Geld umgegangen, aber er hat das gemacht, was man damals gemacht hat. Ich meine auch noch Baujahr 1932, auch nochmal komplett andere Geschichte. Der hat einfach viel und fleißig gearbeitet und hat gespart.
Mhm.
Period.
Ja.
Und damit ist man damals auch super gut gelaufen. Das funktioniert heute alles nicht mehr so und die Welt hat sich brutal geändert. Solange er gelebt hat, war das die beste Art und Weise, mit Geld umzugehen. Aber das war auch das, was er mir weitergegeben hat. Das heißt, ich hatte noch sehr, sehr lange ein Sparkonto, das für mich Sinn gemacht hat, ne? Also was mehr als so ein Notgroschen war, theoretisch. Und das war auch total okay, aber irgendwann war das natürlich völlig obsolet, weil was passiert damit?
Ja, wird weniger.
Genau, es wird einfach weniger. Und das überhaupt erst zu checken, also dass das in meinem Kopf zusammenzubekommen, das war Arbeit, die ich selber leisten musste.
Mhm.
Und somit bin ich eigentlich so ein, in einem Reel, das ich mal gepostet habe, fiel das Wort Generational Starter. Also es gibt eine ganze Generation von Kindern hier in Deutschland, die den Umgang mit den Finanzen für die Generationen, die jetzt folgen, starten müssen, damit das funktioniert.
Ja.
deswegen, es geht gar nicht mal so um das zu ändern oder sonst irgendetwas, weil geändert haben meine Eltern für sich und ihre Generation schon sehr, sehr viel.
Mhm.
Es funktioniert nur nicht immer und überall und deswegen geht es jetzt wieder um diese neue Initiative der Kinder oder der Generation meiner Generation quasi. Der zweite Aspekt ist, dass bei mir gar kein persönliches Bewusstsein einfach irgendwie da war. Deswegen, ich habe eigentlich gedacht, naja, irgendwann, es klingt total doof und ist total doof, irgendwann heirate ich, krieg Kinder und dann wird mein Mann das für mich
regeln. Mhm. Ah, don't do it, bitches, don't do it ever!
Aber genauso, und das war für mich ein großer, großer Schock, das so auch erkennen zu müssen und immer wieder zu erkennen, dass ich jedes Mal, also dass ich ganz oft in diese Falle tappe, so interessanterweise, mein Mann erinnert mich dann auch manchmal so, like, what are you doing here? So, ne? Das ist irgendwie was, das sollte man nicht machen. Aber ganz viele junge Frauen, glaube ich, haben auch immer noch diese Denke.
Das ist ja wieder so ein Trend geworden, der Tradwives-Trend.
No, fuck the trend. Fuck it. So wirklich original, in dem Moment, wo du heiratest, mach einen Vertrag. Auch wenn du den liebst, Liebe hält nicht immer. Ist so. Also, auch wenn, und vor allen Dingen, Verträge sind dafür da, um sich zu vertragen. Ne? Also es ist nicht dafür da, wenn alles rosig ist, sondern ja, in dem Moment, wo mal irgendwas schief geht, was immer funktionieren kann, sich zu vertragen und auch weiterhin zu vertragen. Das heißt, wirklich zu sagen, hey, so sind die Finanzen geklärt für mich. Auch das ist Altersvorsorge. Ich bin wirklich aus allen Himmeln gefallen, als ich einer Bekannten gesprochen hatte, die meinte, sie hätte Leute angestellt, also sie hätte eine junge Frau anstellen wollen, die 26 war und wollte mit der über Altersvorsorge sprechen. Mhm. Und die Frau guckt sie an und dachte, es geht jetzt um Gesichtspflege und war völlig konsterniert. So, ja, nach dem Motto, ey, wir sind so ein Anstellungsgespräch, warum geht Altersvorsorge, hallo, auch so etwas ist Altersvorsorge, weil es als Frau einfach leider genetisch so ist, dass wir nicht 100% unseres Lebens 100% Workforce sind. So.
Mhm.
Selbst nicht in unserem eigenen Business, weil das war ja auch so. Ich habe ja ein eigenes Business gehabt in dem Moment, wo ich meine zweite Tochter bekommen habe und habe mich dann da wiedergefunden, wie ich irgendwie mit einem ein oder anderthalb Wochen alten Kind, ja, auf einer Modenschau gewesen bin und irgendwelche Models eingekleidet habe, weißt du, was eigentlich sick ist, was nicht funktioniert, wenn du das alleine machst, nur deswegen funktioniert, weil mein Mann da war, aber auch nur bedingt, weil ich stillen musste in dem Moment, wo die fucking Modenschau losging.
Mhm.
Das sind so Sachen, die muss man bedenken und da kann man sich nicht darauf verlassen, nicht auf die Schmetterlinge verlassen, die plötzlich im Bauch rumfliegen, die ich sowieso, Schmetterlinge finde ich furchtbar. Also nicht Schmetterlinge an sich, aber Schmetterlinge im Bauch, finde ich, sind immer ein Warnzeichen.
Ja, was ich daran aber auch schlimm finde, ist auch die aktuelle Situation. Also natürlich an später denken, ne, was mache ich dann, wenn der Mann nicht mehr da ist, aber wenn er sich irgendwann entscheiden sollte, okay, jetzt habe ich irgendwie genug von der Beziehung, dann habe ich ja nichts. Ich kann ja nicht plötzlich zurück in den Job. Und ich habe tatsächlich bei uns im Kurs auch eine Frau gehabt, die hat auch ihren Job aufgegeben, hat sich dann eben um die Kinder gekümmert, die haben ein Eigenheim gekauft und so weiter und haben sich nach kurzer Zeit getrennt, also nach 5, 6 Jahren. Und sie konnte nicht mehr in ihre alte Position. Sie hatte eine leitende Position, konnte nicht mehr zurück und hat dann als Teamassistenz in einem Unternehmen angefangen. Also das musst du dir auch leisten können, diesen finanziellen Rückschlag sozusagen, dass du nicht mehr da ansetzen kannst, wo du vielleicht vor der Hochzeit warst, sondern du musst eigentlich wieder von null anfangen.
In der Arbeitswelt, ne?
Ja.
Also das sind so zwei, das hat so viele Schichten.
Ja.
Muss nämlich einmal sehen, diese Frau, die hat ein Eigenheim gekauft, die schmeißt dieses Eigenheim, die schmeißt die Kinder, die hat schon eine sehr verantwortliche, hey, you know, wenn du Familie hast, dann geht's um Leben und Tod.
Ja.
So in so einem Business ist egal, da bist du ersetzbar. Das hat die auch gemerkt. Das heißt, als Teamassistent anzufangen, das ist für die, ich meine, also ganz ehrlich, wenn ich zur Arbeit gehe, das ist für mich wie Urlaub. Dann kann ich ganz kurz meinen Kopf ausschalten, weißt du? Dann sage ich das, was ich irgendwie sagen möchte und so weiter und so fort und sage das nicht, was ich nicht sagen möchte. Wenn ich zu Hause bin, dann habe ich richtig Stress. Dann habe ich Stress im Kopf.
Mhm.
Teamassistenz, also mal nicht die Verantwortung zu haben, ist Luxus. So, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo anfangen würde zu arbeiten, möchte ich dann wirklich in eine verantwortliche Position, wo ich auch noch Leute managen muss, neben dem ganzen Management, was ich auch zu Hause mache, auch hier in meinem Job, ne? Also, das ist ja auch ein Teil, das ist viel, Verantwortung ist jetzt so, aber es ist einfach viel Management irgendwie für meinen Kopf, was sage ich, was gebe ich weiter und so weiter und so fort. Komisch, kann man nicht auseinanderklamüsern. Hey Leute, es gibt auch andere Leute, die sind belastbarer als ich. Meine Schwägerin ist so eine, weißt du, wo ich einfach nur denke, wow. Aber selbst sie, die in einer sehr verantwortlichen Position arbeitet, in einem großen Konzern, hat irgendwann gesagt, weißt du was, ich möchte gar nicht für mehr Leute Verantwortung haben. Weißt du, ich habe auch so genug auf der Kaffee. Das heißt, die hat verzichtet auf eine Führungsposition in der ersten Reihe, weil sie einfach gesagt hat, persönlich ist mir das zu viel. In dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, liegt auch schon die politische Dimension.
Ja.
Weißt du? Und da, in dem, was ich gerade gesagt habe, liegt aber auch schon die persönliche Dimension. Persönlich muss ich in einer Situation, in der ich noch gar nicht da drin stecke, mir schon überlegen, was wäre, wenn? Und dieses Szenario einmal durchgespielt haben. Das ist eigentlich gerade für junge Frauen eine totale Überforderung. Und vorhin habe ich gesagt, fuck this trend, trad wife, bla bla bla. Gleichzeitig muss ich ganz ehrlich zugeben, ich verstehe jede junge Frau, die sich angesichts der, naja, der Lage der Nation, der Lage der Welt, so ein Leben wünscht, wo sie einfach nur zu Hause sitzen kann, sich um die Kinder kümmert, in Anführungsstrichen, was ja alles total rosig aussieht irgendwie in diesen Accounts, und Kuchen backen kann. Ich verstehe es.
Das Ding ist halt, es hat früher eben gut funktioniert, als die Scheidungsrate noch niedrig war. Das funktioniert jetzt halt nicht, nachdem sich jede dritte Ehe, glaube ich, oder fast jede zweite Ehe in der Großstadt
auch scheiden lässt. Das ist Bullshit. Ich muss dich sofort über... Nein, das hat früher auch nicht funktioniert. Früher haben die Frauen Methadon genommen. Früher haben die Frauen gesoffen ohne Ende. Weißt du, Eierlikör. Hallo? Die Erfindung von Eierlikör.
Also, irgendwas, das hat die Wirtschaft getragen in Deutschland.
Du hast nicht gegessen? Da musst du irgendwie... Ja,
weißt du, und also... Und Dr. Oetker noch.
Und Dr. Oetker, alles mit Schuss. Hey, also wirklich, du musstest dir dein Leben irgendwie wieder erträglich machen. Weil du dich nicht scheiden lassen konntest.
Ja, das stimmt.
In dem Moment, wo du dich hast scheiden lassen, warst du finanziell am Ende. Das erklärt die Scheidungsrate. Nicht die Tatsache, ob du deinen Mann ertragen hast oder nicht. Du hast dich einfach nicht getrennt. Das ist der Unterschied. Heute gibt es, nicht nur du warst finanziell am Ende, du warst auch... Also deine ganze Familie plus also deine Kinder, es wäre ja nicht so
gesellschaftliches Ansehen noch dazu.
Du warst auch gesellschaftlich zerstört. Du hättest nirgendwo mehr einen Job bekommen. Alle hätten auf dich runtergeguckt. Ja. Deine Kinder, die hätten nicht mehr ganz normal in die Schule gehen können. Ja, du hättest umziehen müssen. Also was da alles dran steht, das willst du alles nicht. So, das ist heute noch nicht fundamental anders, aber es ist heute anders, weswegen sich mehr Frauen trauen, das auch zu tun. Mehr Frauen haben können es sich zum Glück nicht mehr leisten, komplett aufzuhören zu arbeiten. Deswegen arbeiten sie weiter. Deswegen sind sie nicht komplett wertlos als Frau im Arbeitsumfeld.
Ja.
Und mit wertlos meine ich jetzt natürlich nicht, aber dieses Gefühl.
Ja.
Und auch dieses Gefühl, also alleine nur dieses Gefühl spielst du mit. Diese Klientin, die du da hattest, die dann rausgegangen ist aus dem Job. Das eine ist natürlich irgendwie die Tatsache, dass sie eben ihre Position nicht mehr hat. Aber das andere ist, dass das Gefühl, was sie hatte oder was sie wahrscheinlich hat, wenn sie in jedes Bewerbungsgespräch geht. So, dann geht die da nicht selbstbewusst rein. I mean, you know, seriously, the audacity, mit dem mein Mann, ich höre den ja auch manchmal, wenn er so Bewerbungsgespräche geführt hat, dann denke ich immer nur so, boah, you got balls and he has. I don't. Weißt du? Nicht nur, weil ich jetzt auch lange nicht mehr ein ganz normales Bewerbungsgespräch, ich meine, jetzt habe ich ja sowieso kaum geführt, so, ne? Weil es diese ganze Industrie, in der ich mich bewege, einfach nie gab.
Ja.
Dann Aber, also ich habe eine ganz andere Übung, aber manchmal denke ich so, boah, ey, die Selbstverständlichkeit, mit der du da reingehst und über deine Fähigkeiten sprichst, allein die habe ich nicht. Weil ich jedes Mal auch schon systematisch quasi dahin gebracht worden bin, jede einzelne meiner Fähigkeiten zu hinterfragen. So. Mhm. Wenn ich sage, boah, ich kann geil backen, which is not true, aber wenn ich sage, ich kann geil backen, dann kommt jemand und fragt, ja, aber warum? Das hast du doch auch alles nur von deiner Schwiegermama. Aber dein letzter Kuchen, der war so, ma, was? Dann kann ich jedes Mal irgendwie darüber reden, irgendwie, warum ich geil backen kann.
Mhm.
Ein großer Teil meines Programms, wirklich, ich habe ein Programm, da geht es nur darum, dass wir uns nicht fragen müssen, warum wir Sachen können oder warum wir Sachen wollen, sondern einfach immer wieder sagen müssen, ja, warum nicht? Warum denn nicht?
Hast du das Gefühl, dass Männer und Frauen da anders wahrgenommen werden? Also, dass das gerade, was vielleicht auch die Fähigkeiten betrifft, die Qualifikationen betrifft, dass sich da Frauen auch öfters rechtfertigen müssen, sei es jetzt so im persönlichen, privaten Bereich oder eben auch im beruflichen Bereich? Oder ist es vielleicht sogar so, dass wir noch mehr das Gefühl haben, wir müssen uns vielleicht rechtfertigen? Weil das ist sowas, was ich oft so in der Finanzwelt erlebe. Ich habe zum Beispiel so immer den Fall, wenn ich irgendwelche Interviews gebe, so bei NTV oder so, in der Regel, je männlicher das Medium, also je wirtschaftsnäher, sei es jetzt zum Beispiel in so einem Handelsblatt oder Wirtschaftswoche, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass danach ein Mann mir schreibt, eine E-Mail, einen Satz von mir nimmt und den auseinandernimmt und analysiert, was ich da gesagt habe oder wie ich das und das meine. Habe ich noch nie von einer Frau bekommen, habe ich noch nie bekommen, wenn ich ein Interview in einer Frauenzeitschrift oder in so einem Allgemeinmedium gegeben habe. Aber sobald es irgendwie so männlicher, wirtschaftlicher wird, dann gibt es irgendeinen Mann, der sich daran stört, dass da eine Frau ist, so eine junge Blondine, naja, jung in Anführungsstrichen, und irgendwas über Finanzen erzählt. Und ich hatte am Anfang auch immer das Gefühl, ich muss mich irgendwie rechtfertigen. Ich muss irgendwie zeigen, so ja, aber ich habe hier die und die Erfahrung, das und das und so gemacht. Und ich habe mich auch mal mit einem Kollegen drüber unterhalten, der es natürlich auch nie so erlebt hat. Und ich denke mir, ist das etwas, wo Frauen anders wahrgenommen werden als Männer vielleicht auch, wenn wir über solche Fähigkeiten, Qualifikationen sprechen? Sei es jetzt auch sowas wie Kuchen backen.
Also auch wieder ein ganz großes Fass, was man aufmachen kann, so, ne? Also das, was du ja erlebt hast, das war ja Mansplaining. Das ist ja wirklich, dann kommt jemand und erklärt dir irgendwie, wie das Leben funktioniert. Machen Männer ganz besonders gerne, machen aber auch Frauen. Ich selbst bin ein großartiger Mansplainer. I hate it on myself. Wirklich jedes Mal, wenn ich mich selber erwische, dann denke ich, oh, musstest du dir jetzt wirklich irgendwie erzählen? Nee. Peinlich. Es ist brutal peinlich und es ist unglaublich unangenehm für die Frau in dem Moment, die das erlebt und die sich wieder in der Position sieht, sich rechtfertigen zu müssen. Für oder ihre Qualifikation darlegen zu müssen. Die andere Leute, die bei anderen Leuten nie hinterfragt werden. Ich glaube, dass sich vieles geändert hat, vor allen Dingen irgendwie bis zu einem gewissen Alter. Als Frau, ich glaube, je älter Frauen werden, desto mehr wird auch wieder hinterfragt. Also jetzt, ich weiß nicht irgendwie viel, weil witzigerweise Männer und Frauen fragen ja unterschiedliche Sachen, ne? Mhm. Männer hinterfragen dich irgendwie in deinen Qualifikationen, aber wie oft hast du schon die Frage bekommen, irgendwie, ob du denn jetzt Familie und sowas planst?
Mhm.
Und ob du dir ganz sicher bist, dass das jetzt okay ist, dass du das so machst, wie du das machst? I mean, seriously?
Ja.
Auch das ist Mansplaining.
Ja.
Weißt du? Auch das ist nicht okay. Du kannst dein Leben so leben, wie du das willst, and nobody has a say in it. Niemand kann dir sagen, wie es anders funktionieren könnte. Noch nicht mal deine Mama.
Mhm.
Weißt du? Like, wenn deine Mama das tut, dann hat die wenigstens, weißt du? Aber noch nicht mal die, das ist dein Leben. Halt, ich denke immer so, boah, Alter, halt deine fucking Nase raus aus meinem Leben. You know?
Mhm.
Ich habe selbst schon keine Ahnung. Ich weiß, dass ich keine Ahnung habe, was ich mache. Ich weiß auch ganz sicher, dass ich keine Ahnung habe, was morgen passiert. Aber ich gebe mein Bestes, weißt du? Und wenn ich was sage, in meinem Fall ist das nicht immer wahr, aber wenn ich was sage, und die meisten Frauen, die haben sich sehr gut überlegt, was sie sagen, wenn ich was sage, dann mache ich das nicht einfach nur so. Und ich kann davon ausgehen, und das ist mittlerweile auch original, das ist auch meine Erfahrung, wenn Frauen den Mund aufmachen, dann haben sie sich das sehr gut überlegt. weißt du? Wie oft bin ich auf irgendwelchen Speaker-Conventions oder sonst was und mach mir 10 Tage im Voraus echt eine komplette Platte irgendwie darüber, was ich mach mich wirklich, mach mich vor jedem scheiß Speaker absolut verrückt. Tu, weil das ja meine Sachen sind, über die ich spreche, weißt du, wenn ich über deine, weißt du, über Finanzen kann ich reden, ohne Ende. Weißt du, ich habe keine Ahnung von Finanzen. Weißt du, that's why. Weißt du? Aber wenn es so über meine Sachen sind, dann habe ich mir echt so viel Gedanken gemacht, dann mache ich mich verrückt. Einfach, weil ich weiß, irgendwie, scheiße, da wird ja jemand kommen und wird genau das hinterfragen. Und ich möchte wirklich sicher gehen, dass ich auf jede beknackte Frage eine halbwegs gute Antwort habe. So gehen wir als Frau da an. Typen stellen sich hin, haben keine Ahnung von Tuten und Blasen und machen da 25 Minuten PowerPoint und du denkst nur, so ein Scheiß. Also, das war, boah, verschwendete Lebenszeit. Wahnsinn.
Aber fühlen sich gleichzeitig auch sehr gut dabei und gehen runter und denken, die haben alles gerockt. Habe ich auch schon oft beobachtet. Ja, es gibt noch große Unterschiede, was das betrifft. Und das sind wir ja auch eigentlich wieder bei deinem Thema, beim Thema Selbstwert. Wie gehe ich an so eine Sache ran? Ich muss aber trotzdem mal kurz zurück, weil du hast jetzt so viele Themen angesprochen. Ich habe noch so viele Fragen dazu. Und die eine Sache, die du ja auch genannt hast, war, wenn wir jetzt nochmal drüber sprechen, so das Thema sich in Abhängigkeit vielleicht begeben, zurückstecken müssen als Frau und so weiter. Du hast bei unserem ersten Interview auch erzählt, dass deine Mutter sich auch selbst um ihr Geld gekümmert hat und dass es deinem Vater aber nicht gefallen hat. Darauf würde ich gerne noch mal so ein bisschen eingehen, weil das erlebe ich auch sehr, sehr oft. Ich hatte auch mal eine Kundin beispielsweise, da hat sogar die Schwiegermutter zu ihr gesagt, wie, du willst jetzt investieren, denk doch an die Kinder, du musst doch auf das Geld aufpassen. Derweil hat der Mann sich irgendwelche Aktientipps aus Facebook-Gruppen geholt und hatte keine Ahnung, was er da macht. Und einen anderen Fall, den ich hatte, der ging mich so in diese Richtung, da hat der Mann allen Ernstes die Frau gefragt, warum willst du denn jetzt deine Finanzen regeln, willst du dich von mir scheiden lassen? Und ich glaube, dass da oft so vielleicht auch Angst darin liegt, wenn Frauen unabhängig werden und sich um sich selbst kümmern. Deswegen würde mich mal interessieren, wie hast du das in deiner Familie erlebt? Was glaubst du, was da so der Grund auch war, dass dein Vater gesagt hat, so nee, ich finde das irgendwie nicht so gut?
Von ETFs hast du ja sicherlich schon gehört. Aber hast du auch schon von aktiven ETFs gehört? Im Gegensatz zu den passiven ETFs, die einfach einen Index wie den MSCI World oder den DAX nachbilden, werden aktive ETFs von erfahrenen Portfolio-Managern verwaltet, die gezielt versuchen, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Das nennt man auch Alpha. Aber was bedeutet das genau? Alpha ist die zusätzliche Rendite, die über die des Marktes hinausgeht. Mit aktiven ETFs hast du die Möglichkeit, von der Expertise dieser Manager zu profitieren, die aktiv Chancen suchen und Risiken managen. Im Kern geht es bei aktiven ETFs darum, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren. Die Portfolio-Manager beobachten ständig die Märkte und passen das Portfolio an, um von neuen Chancen zu profitieren oder um Schwankungen besser abzufedern. Dabei setzen sie auf eine breite Diversifikation, also eine Streuung der Investments über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Sektoren hinweg. So wird das Risiko auf verschiedene Bereiche verteilt, was besonders in unsicheren Zeiten ein Vorteil sein kann, obwohl auch Diversifikation nicht vollständig vor Risiken schützen kann. Bei iShares kommen dazu noch die jahrzehntelange Erfahrung und die Forschungsstärke von BlackRock, einem der führenden Anbieter weltweit. Aktive ETFs können verschiedene Strategien verfolgen. Manche konzentrieren sich auf Erträge, indem sie beispielsweise in Unternehmen investieren, die stabile Dividenden zahlen, und andere setzen auf thematische Ansätze wie Klimawandel oder technologische Innovationen. Es gibt auch Fonds, die zwischen verschiedenen Anlageklassen umschichten, um möglichst flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren. Was alle gemeinsam haben, sie sind darauf ausgelegt, dir als Anleger oder Anlegerin Zugang zu neuen Chancen zu bieten, die über reine Marktperformance hinausgehen könnten. Aktive ETFs könnten sich für Anleger und Anlegerinnen eignen, die gezielt investieren möchten und bereit sind, etwas höhere Kosten für die Aussicht auf überdurchschnittliche Renditen in Kauf zu nehmen. Wenn du nach einem Fonds suchst, der sich an die ständig wechselnden Marktbedingungen anpasst und von erfahrenen Experten und Expertinnen gemanagt wird, könnten aktive ETFs eine Idee für dich sein. Bist du interessiert? Dann schau dir an, wie aktive ETFs von iShares deine Anlagestrategie ergänzen könnten. Marketinginformation, Kapitalanlagerisiko. Und den Link dazu findest du in den Shownotes.
Ich habe darauf keine richtige Antwort, weil ich das nicht gefragt habe. Ich konnte es auch nicht mehr fragen. Und das ist auch nicht so ein Thema gewesen. Ich fand das aber immer sehr schlau von meiner Mama.
Mhm.
So, persönlich. Ich fand das auch total richtig. Und ich habe auch gesagt, ich so, weißt du was? Meine Eltern haben sich sehr spät kennengelernt irgendwie, ne? Also meine Mama war schon fast 40. Und ich so, yo, Papa, weißt du? Die war schon ein komplett fertiger Mensch in dem Moment, wo du sie kennengelernt hast. Die hat sich schon sehr genau irgendwie Gedanken darüber gemacht, wie sie ihr Leben leben möchte, was sie irgendwann mal machen möchte und sonst irgendetwas. Wer bist du, dass diese Frau das jetzt alles komplett hätte aufgeben müssen? Sie hat es trotzdem gemacht. So, die ist mit meinem Vater zusammengeblieben bis zum bitteren Ende und das war manchmal wirklich richtig bitter. Der hat am Ende, der war dement. Der wurde auch in dieser Demenz gewalttätig meiner Mutter gegenüber. Und ich habe meiner Mutter so oft gesagt, ich so, Mama, hau ab, geh. Ich komme, ich mach das. Geh weg. Du brauchst dich nicht mehr um diesen Mann kümmern. Es ist genug. Und sie hat gesagt, nein, ich habe das versprochen. Ich mache das jetzt. Und die hat den wirklich geliebt. Einfach so. Ne? Also egal was. Das muss man sich mal überlegen.
Ja.
Aber das Problem meines Vaters war nicht das Problem meiner Mutter. Das Problem meines Vaters war sein Problem. Nämlich, dass er irgendwie sich überlegt hat, in dem Moment, wo man eine Frau heiratet, dann gehört sie dir. Das ist meine Frau. So, das ist ein Riesen... das ist ein Thema. Jungs, damit müsst ihr euch echt auseinander... Ich weiß, dass kein Mann das jetzt hört, aber damit müsst ihr euch echt auseinandersetzen. Eine Frau ist kein Eigentum, egal in welcher Beziehung sie zu dir steht. Es ist nicht meine Frau, es ist nicht mein Kind, es ist nicht die Betonung ist niemals auf dem Possessivpronomen. So, es ist meine Frau, die sich im besten Fall jeden Tag aufs Neue dafür entscheidet, diesen Weg mit mir zusammenzugehen. Es gibt einen wunderbaren Spruch, der, glaube ich, auch bei Antoine de Saint-Exupéry auf dem Grabstein steht, den seine Frau da drauf hat meißeln lassen. Liebe ist nicht, wenn man einander anschaut. Liebe ist, wenn man gemeinsam einen Weg geht. So, das ist die Entscheidung, die wir treffen, wenn wir sagen, ich möchte diesen Menschen heiraten. So, ich entschließe mich, heute mit diesem Menschen gemeinsam einen Weg zu gehen. Und ich entschließe mich dafür, diese Entscheidung jeden Tag aufs Neue zu treffen, egal wie es gerade mit dieser Person aussieht. Weil es etwas gibt, was ich in dieser Person so sehr schätze, dass ich das hochhalten möchte. So. Und diese Entscheidung, jeden Tag aufs Neue zu treffen, das ist unglaublich schwer. Deswegen ist Hochzeit, Heirat, Ehe, Arbeit. Ja. Und das wird sich immer wieder verändern. Und diese Entscheidung, die wird immer wieder auf neuen Umständen und auf neuer Basis getroffen. Aber dafür, dass wir diese Entscheidung immer wieder aktiv treffen können, dafür müssen wir wirklich, wirklich viel tun. An uns selbst. Und das war nämlich das, was ich glaube, was mein Vater irgendwie inhärent falsch hatte. Ja. Er hat gedacht, das ist jetzt so, die hat sich entschieden und das muss jetzt so bleiben. Und um sicherzustellen, dass das so bleibt und so weiter und so fort. Und das ist falsch. So, das ist falsche Denke und das muss hinterfragt werden.
Und ich glaube aber auch, wenn das vielleicht keine Männer hier hören, dann ist es umso wichtiger für die Frauen, das zu hören, weil da sich auch mal zu überlegen, in welcher Situation befinde ich mich und kann ich gerade diese Entscheidung für mich treffen und bin ich unabhängig in meiner Entscheidung oder bin ich vielleicht in einer Situation, weil ich gerade gar nicht anders kann und was ist dann vielleicht der Ausweg auch dessen? Also ich glaube, dass das heutzutage immer noch oft der Fall ist, gerade in Deutschland, gerade wegen diesen ganzen Themen, was wir auch schon hatten, die politischen Strukturen, die gesellschaftlichen, die persönlichen halt einfach auch, wo Geld auch immer irgendwo eine Rolle spielt, weil Geld bestimmt, bist du unabhängig und kannst deine eigenen Entscheidungen treffen oder eben nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sich das mal klar zu werden. War das bei dir dann auch...
Warte mal, bevor du die nächste Frage stellst, ich muss da unbedingt, weil jetzt habe ich gerade so ein krasses Gefühl von, wenn die Frau, die das jetzt hört, ne, das sind meistens Frauen, die nicht mehr, was Geld angeht, nicht sehr schambehaftet sind.
Mhm.
Die Frauen, und die bitte ich jetzt gerade, das auch den Frauen zu sagen, die eigentlich nicht so gerne über Geld sprechen. So. Weil Geld schambehaftet ist. Die Tatsache, dass man sich so abhängig gemacht hat, dafür schämt man sich, weil eigentlich wollte ich nie diese Frau werden. So, das ist jetzt gerade so dieses Ding. Und da den Kosmos wieder aufzumachen, das bedeutet erstmal, ich muss mich ganz doll schämen und ich muss mich dieser Scham stellen.
Mhm.
Und ich muss mir eingestehen, dass sowas passiert. Und hey Leute, ich sag, das ist, wie gesagt, ich habe es auch vorhin einmal angedeutet, das ist mir auch passiert. Diese Denke, die ist in mir drin. Das ist nicht, das kommt nicht von ungefähr. Das ist auch so gewollt, glaube ich, mittlerweile, damit die Dynamiken so bleiben können. Weil das ist ja auch, wie gesagt, das ist eine Dynamik. Damit die so bleibt, müssen verschiedene Eckpunkte gesetzt sein. So. Um diese Dynamik an sich auch in meinem eigenen Leben zu verändern, muss ich mir dessen bewusst sein, dass der erste Schritt, den ich gehen muss, ist, darüber zu sprechen, was ist mit meinem Geld? Gibt es mein Geld? Was sind meine Gedanken zu meinem Geld? Darf ich mein Geld? Und warum kann ich nicht mehr haben?
Mhm.
So. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass jede Frau das ganz persönlich für sich löst, egal wie lange das dauert, und Menschen findet, Herzensmenschen, mit denen sie darüber sprechen kann, auch wenn das mal wehtut. Und für mich als Frau ist es so wichtig, diesen Frauen einfach zuzuhören und das nicht zu kommentieren. Punkt.
Ja, weil gerade wenn man sich nochmal anschaut, auch wie jetzt so der Wandel in der Gesellschaft ist. Natürlich, man bewegt sich ja auch in unterschiedlichen Bubbles und es geht halt viel um Karriere, um Netzwerke, dass Frauen vorankommen, aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben nicht die vergisst, die dann vielleicht gerade eben nicht in dieser Situation sind, nicht die Karriere vorantreiben wollen, sondern sich auch denken, was will ich eigentlich? Wie geht's mir damit? Und ja, sich vielleicht da auch nicht abgehängt fühlen. Und wenn man auch mal überlegt, wenn wir uns das mal gesellschaftlich politisch auch mal angucken, was würde eigentlich passieren, ganz ehrlich, wenn jetzt alle Mütter, die zu Hause sind, die diese wichtige Care-Arbeit machen, wenn die jetzt morgen arbeiten gehen würden, wer kümmert sich denn um alles? Also es wird ja alles zusammenbrechen. Die ganze Gesellschaft wird ja fast quasi zusammenbrechen, wenn die Kindererziehung dann auch nicht da ist. Fehlen ja vorn und hinten irgendwie die Erziehungsmöglichkeiten, die Erziehungsstellen. Dann, wer versorgt den Haushalt? Wer kümmert sich um die Männer? Also letztendlich, wie in der Nachkriegszeit, Frauen halten das ganze Ding am Laufen auf, muss man
Frauen
ganz ehrlich sagen.
Frauen halten das ganze Ding immer am Laufen. Weißt du was? Also so, du kannst mir 550.000 wichtige Männer nennen, ja? Who gave birth to them all?
Ja.
Weißt du? Jeder von denen hatte eine Mutter. Und Frauen haben ein riesengroßes Talent. Ein Talent, was größer ist als jedes andere Talent, was wir geschmiedet haben und was wir auch jeden Tag aufs Neue, gerade wenn wir Care-Arbeit betreiben, und die meisten von uns machen Care-Arbeit, weil es gibt ja nicht nur unsere Kinder, ja, irgendwann gibt es ja auch unsere Eltern.
Mhm.
Wer kümmert sich um die? Das werden ja auch immer mehr. Hallo? Wir haben das Talent der Zuwendung. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Und du hast eben gerade von Bubbles gesprochen. Das Wichtige, glaube ich, in unserer Zeit heute ist, dass wir uns in unserem Alltag anderen Menschen zuwenden, egal woher sie kommen und egal in welcher Beziehung wir zu ihnen stehen. Wir müssen es schaffen, aus unseren Bubbles rauszukommen. Wirklich. Auch wenn wir uns in unserem Bubbles sind dafür da, dass wir uns wohlfühlen. Mhm. Das ist okay. Wir sollen uns auch wohlfühlen dürfen. Aber wenn wir uns wohl genug fühlen, ja, dann ist es eigentlich unsere gesellschaftliche Pflicht, auch uns so darin zu trainieren, anderen Leuten so, also zuhören zu können. Zu gucken, okay, wie geht es der Person? Was für eine Meinung hat die? Und diese Meinung stehen zu lassen. Wo steht die gerade im Leben? Und das so stehen zu lassen. Weil diese Person zwei eigene Beine hat, mit denen sie auch weitergehen kann. Das wissen wir von unseren eigenen Kindern, von unseren Eltern, von unserer eigenen Umgebung. Das muss ich nicht infiltrieren, das muss ich nicht überzeugen, die muss ich über kein Knie brechen. Ja, das ist total okay, wenn ich andere Leute einfach sein lassen kann. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, das ist eine Superpower. In unserer Zeit ist das eine Superkraft, die wir ausspielen müssen, weil es tatsächlich, so wie du eben gerade gesagt hast, das ist, was unsere Gesellschaft am Laufen erhält. Und nur wir als Frauen haben zum Beispiel auch den Luxus, aus unserer Bubble rauszukommen. Wir bewegen uns nicht nur in unserer Arbeitswelt, wir bewegen uns nicht nur in unserem unmittelbaren Freundeskreis und unserem eigenen Stadtteil, sondern zum Beispiel als Mutter müssen wir auch da raus. Dann müssen wir irgendwo mit dem Kind zum Arzt fahren und haben mit ganz anderen Leuten zu tun. Dann aber sprechen wir mit den Kindergärtnerinnen, mit LehrerInnen, mit dem Putzmann, der gerade im Hausflur irgendwas macht. Weißt du, also solche Sachen. Das sind die Kontakte, die wir haben und das sind die Kontakte, die wir auch pflegen müssen und mit unserer Präsenz bereichern können. So. Mhm. Und ich glaube, der Wert dessen, der ist so krass unterschätzt.
Mhm. Ja, es ist sozusagen diese sozialen Aspekte, die ja auf Frauen eher zugeschrieben werden, was auch wiederum dazu oft führt, was ich erlebe, dass dann eben Frauen aber auch nicht für sich selbst einstehen sollen, sondern wir sollen uns ja um alle anderen kümmern, eben wie du sagst, mit den Postboten sprechen, sich um die Kinder kümmern, schauen, dass es allen gut geht. Und darunter, glaube ich, leidet auch oft der Selbstwert, weil du ja immer an andere denkst und wenig an dich selbst. Deswegen, was mich mal interessieren würde, auch hast du Tipps für die Zuhörerinnen, die jetzt dabei sind und sagen, ich merke gerade, ich muss an meinem eigenen Selbstwert auch arbeiten. Was gibt's da für Möglichkeiten? Zunächst einmal, ich glaube, der erste Schritt ist wahrscheinlich auch zu erkennen, was ist denn eigentlich mein Selbstwert?
Ja, und das ist ein Schritt, ne? Also sich zu fragen, was ist mein eigener Selbstwert, ist schon ein Schritt. Und dann die entsprechenden Schritte zu unternehmen. Und das bedeutet, also ich wende mich mir selber zu. Ich kann nur auf andere Leute zugehen, wenn ich das als ich tue. So. Und ich kann mich nur aufrichtig um andere Leute kümmern, wenn ich das als Entität tun kann. Studien sagen auch, das habe ich heute gerade gepostet, es gibt Studien, die belegen, dass Frauen, die sich um sich selbst kümmern, resilientere und selbstbewusstere Kinder haben.
Mhm.
Selbstbewusstsein ist ein Trait, dass sich Kinder bei dir abgucken.
Mhm.
In dem Moment, wo du dir deinen eigenen Rücken schrubbst und deine Skincare-Routine irgendwie knallhart durchziehst, egal was passiert. Und das sind schon Sachen, die zeugen von, ne? In dem Moment schauen sich die Kinder das von dir ab. Wenn du sagst, weißt du was, das ist mir total egal, wer jetzt gerade hier welchen Kurs hat und sonst irgendetwas. Ich habe an diesem Tag meine Yogastunde. Das muss jetzt jemand anders regeln, Mann. Weißt du? Ich weiß nicht, wie das irgendwie, in dem Moment bin ich für mich selbst eingestanden. Das sind so kleine Sachen. Selbstwert ist jetzt, wir denken immer so an Selbstwert, an sowas Großes, Unerreichbares, irgendetwas, was irgend so ein Guru irgendwo auf irgendeinem Berg so zu, in seiner Perfektion ausübt. Aber das stimmt gar nicht, weil Selbstwert ist sowas krass Alltägliches. Deswegen in meinem Buch, das sind so Sachen wie Aufräumen. Oder
verschiedene Challenges. Vielleicht kannst du uns mal so ein paar zeigen.
Eine Challenge ist wirklich Aufräumen, aber ich glaube, das ist etwas, was so, die liebe ich persönlich. Also wenn ich sehr durcheinander bin und wenn ich merke, oh, mir entgleitet alles, dann räume ich so Sachen wie meinen Schreibtisch einmal auf.
Mhm.
Boah. Weil dieses sich zuwenden meiner eigenen Umgebung und dann einmal alles zu sehen, wie alles so auf seinem Platz ist, das macht was mit mir. Oder mein eigenes Bett zu machen, weißt du? Das sind so Sachen, das ist Self-Care. So. Eine andere Sache sind aber auch das mit der Skincare-Routine oder sowas. Das kommt auch nicht von ungefähr. Auch das ist Self-Care. So, in dem Moment, wo du ja für dich selbst einstehst und dich selbst über alles stellst. So. Vor allen Dingen, wenn das nicht das ist, was du normalerweise tust.
Mhm.
Eine andere Sache, ich gehe selbst auch immer wieder das Buch durch, wenn ich merke, ich habe jetzt auch keine Ahnung, was ich heute machen soll. Dann habe ich letztens gesehen, da habe ich eine Challenge, da geht es darum, für Freunde zu kochen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil hätte mich auch total überfordert. Aber da hatte ich das Glück, dass eine Freundin irgendwie sagte, hey, komm, lass uns alle treffen, lass uns alle gemeinsam essen gehen. Das war das Beste, was ich hätte machen können in der Zeit. Da habe ich mich mit 5 anderen Frauen getroffen und wir haben einfach einen Abend da gesessen und geredet.
Mhm.
Sitzen und reden mit anderen Frauen. Das ist Self-Care. Sich zu fragen, was brauche ich gerade wirklich und alles Erdenkliche dafür zu tun, dass ich das auch bekomme, das ist Self-Care. Das, was wir mit unseren 3-jährigen ausflippenden Toddlern machen, ja, das verdienen wir selbst auch. Und das brauchen wir manchmal auch.
Mhm.
Und es ist so wichtig, dass wir lernen, das uns auch einfach bedingungslos zu geben in dem Moment.
Vor allem, du kannst dich ja auch nur dann gut um andere kümmern, wenn du selbst in einem guten Zustand bist, sei es jetzt mental, dass es dir halt einfach gut geht. Und ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Also das ist ja auch so ähnlich wie im Flugzeug, wenn die Sauerstoffmaske abfällt. Da musst du dich ja auch erstmal selbst versorgen und dann kannst du dich um dein Kind kümmern. Gleiches gilt auch bei Finanzen, was ich auch oft erlebe, dass dann Frauen sich dafür interessieren, was sie für ihre Kinder tun können, wie sie für ihre Kinder vorsorgen können. Und wenn ich sie dann frage, ob sie dann schon selbst für sich vorgesorgt haben, dann haben die das oft nicht getan. Ich meine, das Kind, wenn das 5 Jahre alt ist, das hat halt einen Anlagehorizont von 60 Jahren oder so, 70 Jahren. Also von daher, dieses Kind, das kann nicht versorgt werden oder nicht gut abgesichert werden, wenn die Mutter selbst nicht abgesichert ist. Weil dann sind wir wieder beim Thema, was ist, wenn die Mutter ein Pflegefall wird?
Alter, das wollte ich gerade sagen. That's the point. Weißt du? Überleg mal, da bist du 80 noch was. Ja?
Ja.
Und dein Kind muss sich um dich kümmern, während das gerade selbst aber 4 Jobs hat und ja. Kinder. Ja. I mean, you know, seriously. Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß. Punkt. Know your shit and take care of your shit. And then you can take care of other people's shit. Nicht umsonst werden wir Eltern, wenn wir erwachsen werden. Wie willst du verdammt nochmal irgendjemandem die Windel wechseln und den Arsch abwischen, wenn du nicht weißt, wie das bei dir selber geht?
Mhm.
So, also das sind so Sachen. Also wirklich die beste Altersvorsorge für die eigenen Kinder ist, da, wenn die Kinder sich keine Gedanken mehr darüber machen müssen, irgendwie wie die Eltern im Alter versorgt sind. Das war jetzt irgendwie total schlecht gesagt, aber genau das ist nämlich der Punkt. Wenn ich selbst mich irgendwie um meinen Alterssitz gekümmert habe, wenn ich selbst mich darum gekümmert habe, dass meine Finanzen geklärt sind, wenn ich sage, hey, dann ist das Mindspace, den du deiner Tochter, deinem Sohn frei hältst, in der Zeit, wo er oder sie oder they gerade entweder selber strugglen, ja, im schlimmsten Fall, oder eben, naja, selbst irgendwie ihren Weg gehen sollten. Das, ich weiß nicht, warum da keiner dran denkt.
Mhm.
Das ist das Einzige. Ich weiß noch, wie mein Papa zu mir gekommen ist. Und ich habe ja seine ganzen, dadurch, dass er dement war, habe ich seine ganzen Finanzen gemacht. Und ich hatte seine ganzen Ordner da und so weiter und so fort. Und das war eigentlich sein größter Punkt in seinem Kopf. Und den konnte er schon gar nicht mehr sagen. Aber ich weiß noch, wie der eine Woche vor seinem Tod ist der, ich weiß nicht wie, zu mir damals in den Keller, weil ich mein Zimmer freigemacht habe, damit er und meine Mutter irgendwie da drin, also mein Büro war dann quasi deren Zimmer. Und ich bin dann in den Keller mit meinem Büro gezogen, ist der runter in den Keller und hat mich gefragt, also nicht verbal, aber hat mich gefragt, wie es denn aussieht, wie sieht's denn aus? Und ich wusste erstmal nicht, was der meinte und irgendwann dachte ich, ah ja, warte mal. Und dann habe ich den Ordner aufgemacht, ne, wo dann alles, ich so, guck mal, das hast du gerade auf dem Konto, so sieht das aus, hier sind die ganzen Dokumente, die ich brauche und bla bla bla. Dann ist der nach oben gekommen, eine Woche später ist er gestorben. That was his concern.
Mhm.
So. Und das ist, ey, das kostet, wenn eine Person stirbt, ja, kostet das, weiß ich nicht, 7.000, 8.000, bis 10.000, ja, das, Frau, solltest du auf dem Konto haben, mindestens, Notgroschen, das ist Altersvorsorge. Weil die 10.000 Euro, die haben deine Kinder dann nicht mehr.
Mhm. Und glaubst du, das war auch so der Moment vielleicht, wo man merkt, okay, es geht vielleicht nicht mehr lang und wo man auch vielleicht wissen will, dass die Frau noch abgesichert ist? Weil das erlebt man ja oft, dass dann so Menschen ja auch spüren, okay, auch wenn sie dement sind, es ist jetzt vielleicht bald vorbei. Und ich glaube dann, gerade wenn man vielleicht auch, um jetzt auch mal da eine Lanze zu brechen für die Männer, die sagen, ja, ich will aber, dass meine Frau irgendwie bei mir ist und dass ich versorge und dass sie dann vielleicht auch ein bisschen von mir abhängig ist. Aber dass man dann trotzdem zum Ende vielleicht auch an diese Person dann trotzdem halt eben entsprechend denkt und sich denkt, okay, aber wenn ich nicht mehr da bin, dann will ich ja, dass sie gut abgesichert ist. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mich dann immer frage bei den Männern, die sagen, ich will nicht, dass meine Frau sich um ihre Finanzen kümmert. Ich denke mir, das ist so der größte Liebesbeweis, wenn man dann sagt, okay, aber ich will ja, dass es der Person gut geht, wenn ich nicht mehr da bin, aus welchen Gründen auch immer, weil ich mich getrennt habe, weil wir uns scheiden lassen haben oder weil ich halt vom Auto überfahren wurde oder es halt vorher nicht weiß. Also ich finde, das ist so ein großer Liebesbeweis, wenn der Mann dann aber auch sagt, ich will, dass meine Frau unabhängig ist, egal was mit mir passiert.
Ey, und Scheiß. Und jetzt überleg mal, wenn du das nicht tust.
Mhm.
So, wenn dein Typ dir sagt, warum kümmerst du dich um deine Finanzen?
Ja.
Is this love? I mean, ja? Und es ist wirklich so, der Tod kommt immer von hinten, ne? Es ist ja nie so, dass wir wissen, wir sind morgen, like, morgen bist du nicht mehr. Das wissen wir nicht. Egal was ist, das Einzige, was ich tun kann, ist das heute. Also es ist immer eine Entscheidung, sich mir zuzuwenden, auch finanziell, ja, oder eben nicht. Es ist immer eine Entscheidung, wofür gebe ich mein Geld gerade aus oder eben nicht. Und es ist immer eine Entscheidung, an wen denke ich gerade zuerst oder eben nicht.
Ja, wenn wir jetzt mal an die nächste, an die zukünftige Generation denken. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, du hast zwei Jungs, oder? Ich
habe zwei Mädchen.
Zwei Mädchen. Okay, dann umso wichtiger jetzt auch die Frage, was gibst du denen denn mit auf dem Weg zum Thema Finanzen und Selbstwert und Unabhängigkeit?
Oder
was sind die Werte vielleicht, die du denen mitgeben willst?
Die Jüngere, die ist jetzt 8, die Ältere, die ist 12. Also ich sag schon immer irgendwie, kümmert euch um eure eigenen Sachen. So.
Mhm.
Das, was ich sehr schnell, und da war es sehr gut, dass wir in den Niederlanden irgendwie die Anfangsjahre in der Schule gemacht haben. In den Niederlanden gibt es, die sind ja Händler, ne? Das sind ja irgendwie so ein krasses Händlervolk. Und Kinder lernen in den ersten Jahren der Schule, also die gehen da schon mit 4, also mit 4 geht's los, und die ersten Mathestunden, die rechnen nur mit Geld, ne?
Mhm.
Also meine Kleine kann Geld zählen, also bis in, die kann echt so mit großen Scheinen auch richtig geil zusammenrechnen, und das ist mega. Mhm. Und ich glaube, das ist so das Erste, dass du ein Gefühl hast dafür, wie viel was ist.
Mhm.
Meine Ältere, die ist unglaublich geizig. Ja, die überlegt sich 10-mal, bevor die irgendwie Geld ausgibt. Die will aber auch nicht, dass wir insgesamt zu viel Geld ausgeben für Sachen, von denen sie sich nicht sicher ist, dass sie sie braucht.
Mhm.
So.
Mhm.
Also da ist es nicht so von wegen, wir gehen nicht in den Spielzeugladen. Das Ganze, mit der in den Spielzeugladen gehen, ist der Horror. Aber nicht aus den Gründen, die man vermuten würde. Nach dem Motto, ach, die will dann alles haben. Das ist der Horror, weil du dir was kaufen willst. Und die wirklich davor steht und schon fast einen Nervenzusammenbruch hat, weil die denkt, das ist aber so teuer, und du so, I don't care. Weißt du, I don't, aber ne, vielleicht spiele ich da gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich das jetzt toll finde, aber finde ich das morgen noch toll? Ich so, sollen wir morgen wiederkommen? Wenn du das dann noch toll findest, dann kaufen wir das. So, und das ist ja eigentlich schon ein ganz tolles Learning.
Mega
so.
Smart.
Weißt du, das ist ja richtig gut, dass du überlegst, ey, ist es etwas, das will ich jetzt so aus einem Reflex oder will ich das reflektiert?
Mhm.
So. Und dann reflektierst, ob du das wirklich brauchst. Finde ich total toll. Kann aber auch wirklich nicht. Also manchmal denke ich, oh boah, Reflex einfach. Was mach? Ist mir brutal egal, ob das da steht oder nicht. Aber das ist so etwas, da glaube ich, das habe ich dir mitgegeben, so ein bisschen.
Also wenn sie mal auf der Suche nach ihrem ersten Nebenjob ist, dann hat sie, glaube ich, Potenzial, bei uns als Coachin anzufangen. So ein bisschen zum Thema Sparen und so weiter.
Ja, glaube ich, drauf zurück.
Ihr Angebot steht.
Genau, passt. Okay.
Sehr schön. Ja, wir sind jetzt schon am Ende angekommen des Gesprächs. Das waren so viele spannende Themen. Danke, dass du auch so offen gesprochen hast und so viel geteilt hast. Und ich glaube, das Gespräch, das kann man sich jetzt nochmal ein zweites Mal anhören. Ich muss mir das selbst nochmal anhören, weil da waren so viele tolle Learnings auch dabei.
Hilfe. Hilfe. Für jemanden, der gar keine Ahnung hat von Finanzen, ne?
Ich.
Ja, ich glaube, das ist so, was ich mitgenommen habe, auch aus den Gesprächen mit dir immer, ne? Also ich lerne ja auch immer. Bei jedem Gespräch lernt man ja, egal, ob man jetzt viel erzählt oder eben nicht. Aber ich habe von dir so viel gelernt, einfach, dass Finanzen so eine ganz persönliche Ebene haben und dass man die nie aus dem Blick lassen sollte oder aus dem Blick verlieren sollte, weil diese Ebene Und das finde ich ist auch so toll aufgeklamüsert in deinem Buch, ne? Also du hast das Kapitel mit mir, das ist ganz am Anfang, weil diese persönliche Ebene so viele Dinge infiltriert und so viele Entscheidungen danach beeinflusst. Deswegen sich sein persönliches Verhältnis irgendwie zu seinen eigenen Finanzen immer wieder anzugucken und auch niemals unreflektiert zu lassen, finde ich so toll. Und dass du das machst, weißt du, das finde ich noch viel toller, weil du damit einfach in deiner Person auch ganz vielen Frauen einen Zugang zu Finanzen ermöglicht hast, der in ihnen immer so versperrt war, weil ganz viele Frauen sich überlegt haben, die reden immer so darüber, als wäre das okay, weißt du? Und kein Problem, aber ich habe ein Riesenproblem damit und ich weiß nicht warum. Und dann kommst du daher und hast dich all deinen Problemen einfach so gestellt und bist damit so eine Bereicherung und so eine Inspiration für ganz viele Frauen nach dir. Dankeschön.
Ah, oh, danke. Hat jemand ein Taschentuch?
Ich nicht. Nie. Ich bin Mutter.
Danke. Schlechte Mutter. Vielen lieben Dank.
Danke.
Das rührt mich jetzt sehr. Danke, dass du dabei warst. Und ich glaube, die Frauen, die jetzt zuhören, die können so viel für sich mitnehmen. Vielen lieben Dank für diese tolle Inspiration und Motivation. Dankeschön.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.